ARD Sounds.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Hier ist der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Konrad Spremberg. Krankenhäuser haben Geldprobleme und Berlin hilft ihnen in der schweren Lage. Okay. Aber Berlin hilft nicht allen Krankenhäusern gleich. Darum gibt es einen Streit, der vor Gericht gelandet ist, und heute kam die Entscheidung. Wer hatte geklagt? Die DRK-Klinik Köpenick, stellvertretend für ein Bündnis von privaten und gemeinnützigen Krankenhäusern in Berlin. Daneben gibt es ja den landeseigenen Klinikkonzern Vivantes. Und das ist der Knackpunkt. Vivantes hat vom Land Berlin in den letzten Jahren mehr als 1 Milliarde Euro zur Unterstützung bekommen, weil das Geld knapp war. Die anderen Krankenhäuser nicht. Die sagen darum, sie würden ungerecht behandelt. Aber das Gericht hat die Klage heute abgewiesen. Die Gründe erklärt rbb24-Landespolitik-Reporterin Angela Ulrich. Und das Argument ist bemerkenswert.
Das Verwaltungsgericht hat gesagt, ihr seid zu spät dran, denn diese rechtliche Grundlage dafür, dass eben das Land Berlin den Klinikkonzern Vivantes mit so viel Geld, du hast es gesagt, fast 1,2 Milliarden in den letzten 7 Jahren unterstützt hat, diese rechtliche Grundlage ist schon 2019 gelegt worden und ihr hättet damals auch schon dagegen vorgehen können und sagen können, so geht das nicht. Das war die Hauptbegründung des Verwaltungsgerichtes. Sie haben in der Sache nicht entschieden. Sie haben nur gesagt, dass es ist halt ein Prozessurteil, wie das dann so heißt. Also ihr könnt Berufung dagegen einlegen, aber ihr habt jetzt, seid ihr zum falschen Zeitpunkt, seid ihr dabei.
Die zentrale Begründung ist also, die DRK-Kliniken hätten noch früher klagen können. Da haben die Vertreter vom Deutschen Roten Kreuz erstmal ungläubig geguckt, berichtet unsere Reporterin aus dem Gerichtssaal. Der Geschäftsführer der DRK-Kliniken, Christian Friese, ist danach sehr deutlich geworden, wie es jetzt weitergeht.
Wir sind natürlich sehr enttäuscht über diese Entscheidung, denn damit ist ja zunächst mal klar, dass sich die eklatante finanzielle Ungleichbehandlung zwischen den Berliner Krankenhäusern fortsetzt. Wir werden uns die Urteilsbegründung, wenn sie denn vorliegt, genau ansehen, aber ich denke doch, dass klar ist, dass wir dagegen uns in die Berufung zur Wehr setzen werden. Denn wie gesagt, unser Anliegen ist es, dass die Versorgung der Berlinerinnen und Berliner, die von allen Krankenhäusern vorgenommen wird, mit fairen Bedingungen auch erfolgt.
Zum Verständnis davon ist wichtig zu wissen, die Betriebskosten in Krankenhäusern, die Behandlungen, das zahlen natürlich überwiegend die Krankenkassen. Aber wenn es ums Investieren geht, Gebäude sanieren, neue Stationen bauen, das müssen die Kliniken selbst zahlen. Dafür hat Berlin bei Vivantes viel Geld zugeschossen und da sehen sich die anderen Kliniken eben nicht in der Lage, genug Geld zu investieren. Was dann passieren kann, sehen wir an der Schlossparkklinik, die hat vor kurzem zugemacht, und auch das jüdische Krankenhaus im Wedding ist insolvent. Wie viel Rassismus gehört an eine Schule? Gar keiner, dachte ich. Jetzt protestieren gerade Eltern in Bestensee nicht gegen Rassismus, sondern sie protestieren dagegen, dass sich die Grundschule gegen Rassismus aussprechen und vernetzen will. rbb24-Reporter Carsten Steinmetz war heute an der Schule.
In einem Klassenzimmer der Bestenseer Grundschule sieht es aus wie in einem Wahlbüro. Mehrere kleine Kabinen sind an Tischen aufgebaut, Wahlzettel werden verteilt. Direktorin Simone Berz rückt die Wahlurne in die Mitte des Raums.
Die Kinder sollen in dieser Woche abstimmen, ob wir Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage werden. Und dazu haben wir uns überlegt, dass in Vorbereitung die Schüler mit einbezogen werden, dass sie wirklich mal so eine echte Wahl erfahren.
Brandenburgweit sind 119 Schulen Teil des Netzwerks Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Die Bestenseer-Schule könnte die nächste sein, die aufgenommen wird. Eine Elterninitiative kritisiert allerdings bei Facebook eine vermeintliche politische Einflussnahme. Die Kinder seien einseitig auf die Abstimmung vorbereitet worden. Schulen sollten neutral bleiben. Bildungsminister Gordon Hoffmann von der CDU war heute an der Bestenseer Grundschule. Die Kritik kann er nicht nachvollziehen.
Natürlich bin ich für eine neutrale Schule, aber Neutralität gegenüber Rassismus kennt das Grundgesetz nicht. Mir ist nur wichtig, dass hier eine Schule genau das macht, was sie nach dem Schulgesetz machen soll, nämlich unsere Schülerinnen und Schüler im Sinne unseres Grundgesetzes zu erziehen.
Die Elterninitiative sieht genau das ganz anders. Sie hatte angekündigt, mit einem Anwalt heute in die Schule zu kommen, um die Abstimmung der Schülerinnen und Schüler zu verhindern. Geschehen ist dies aber nicht, was Bestensees parteiloser Bürgermeister Roland Holm sogar etwas bedauert.
Klassisches Thema Tastaturkrieger. Ich bin der Meinung, wir haben als Gesellschaft verlernt, in die Diskussion zu gehen. Wir tragen alles digital in den sozialen Medien aus, aber man muss in den direkten Meinungsaustausch face-to-face gehen. Alles andere bringt nichts.
Die rund 600 Schülerinnen und Schüler stimmen nun in Bestensee die ganze Woche über die Aufnahme in das Netzwerk Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage ab. Das Ergebnis soll Freitagnachmittag im Rahmen eines Schulfestes bekannt gegeben werden.
RBB24-Reporter Carsten Steinmetz war das aus Bestensee. Und wir bleiben beim Thema Schule. Soldaten im Klassenzimmer, sind die da fehl am Platz oder genau richtig? Berlins Bildungssenatorin hat heute eine Kooperationsvereinbarung mit der Bundeswehr unterschrieben. Schulen, die das wollen, können sogenannte Jugendoffiziere zu sich einladen, die dann mit den Jugendlichen über Krieg und Frieden sprechen sollen. Das konnten die Schulen auch vorher schon, aber diese Kooperationsvereinbarung soll das Angebot noch bekannter machen. Das finden nicht alle gut, berichtet RBB24-Inforadio-Reporter Hans Gerbot.
Rund 50 Demonstranten haben sich vor dem Berliner Landesinstitut für Qualifizierung und Qualitätsentwicklung an Schulen eingefunden. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hat zu dem Protest aufgerufen. Mit dabei der Berliner GEW-Vorsitzende Gökan Akgün. Er erklärt, warum er grundsätzlich dagegen ist, dass Jugendoffiziere an Schulen kommen.
Die jungen Offiziere führen Befehle aus und der Befehl lautet, für die Bundeswehr zu werben und das lehnen wir ab.
Werben sei nicht sein Auftrag, betont hingegen Mike Siebert. Er ist Hauptmann bei der Bundeswehr und einer von zwei Jugendoffizieren in Berlin.
Unsere Aufgabe ist es wirklich, sachlich Fakten mit an die Hand zu geben für die Meinungsbildung der Schülerinnen und Schüler. Und ich würde meinen Auftrag nicht richtig machen, wenn ich dort versuchen würde, für die Bundeswehr zu werben. Ganz im Gegenteil, ich zeige auch Bilder von einem Sarg mit Deutschlandfahne und Stahl drauf und sage, das ist das scharfe Ende, was uns im schlimmsten Fall blühen kann. Und das kann doch niemand wollen.
Für die Bundeswehr werben ist in der Kooperationsvereinbarung auch ausdrücklich ausgeschlossen. An Schulen über Friedenssicherung und die Krisen und Kriege der Welt diskutieren, das sind nach Auffassung der GEW Aufgaben der Lehrerinnen und Lehrer, nicht der Bundeswehr. So schreibt die GEW es in einem Statement. Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch sieht das anders.
Ich glaube tatsächlich, dass zum Thema Friedens- und Sicherheitspolitik, Verteidigungspolitik, die Debatten, die wir gerade hören, warum ist denn der Sonderhaushalt so groß? Warum sind die Militärausgaben so gestiegen, dass das etwas ist, was unsere Lehrerinnen und Lehrer gar nicht leisten können, weil es gar nicht zu einem Fach oder zur Ausbildung dazugehört, wo aber, glaube ich, die Bundeswehr mit Sachargumenten das darlegen kann.
Das Interesse der Lehrerinnen und Lehrer, die Jugendoffiziere einzuladen, sei in den vergangenen Jahren gestiegen, sagt die Senatorin. Und zwar so stark, dass die beiden Berliner Jugendoffiziere gerade gar nicht hinterherkämen, sagen die Bundeswehrvertreter vor Ort. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft kritisiert das als indirekte Nachwuchsgewinnung. Katharina Günther-Wünsch reagiert mit einem Vorschlag.
Ich lade die GEW ein, an solchen Veranstaltungen teilzunehmen und sich tatsächlich selber ein Bild vor Ort an den Schulen in den Klassen zu machen, die ganz offiziell sagen, ich buche das, ich habe da einen Bedarf, meine Schüler haben da ein Interesse, wir gehen da in bestimmten Formaten die Kooperation mit der Bundeswehr als Einzelschule ein. Und ich kann nur sagen, die GEW soll da einfach mal daran teilnehmen.
Und am Rande der Veranstaltung verrät die Bildungssenatorin schon, Brandenburg wird so eine Kooperationsvereinbarung mit der Bundeswehr auch demnächst unterzeichnen.
RBB24-Inforadio-Reporter Hans Gerbot war das. Wer kümmert sich eigentlich um das Erbe der DDR? Um Menschen, die noch unter den Folgen der Diktatur leiden, zum Beispiel weil sie Haft und Überwachung erlebt haben oder weil Kinder zwangsadoptiert wurden? Es gibt dafür und für anderes in Brandenburg eine Landesbeauftragte, Maria Noke. Und die hat noch mehr Aufgaben. Auch Aufklärungsarbeit gehört dazu für Menschen, die die DDR gar nicht erlebt haben. Heute hat sie von ihrer Arbeit berichtet. RBB24-Reporter Martin Adam war dabei.
Zeitlich entferne sich die DDR immer weiter, aber nicht mental. Jedenfalls nicht so schnell wie erwartet, sagt Maria Noke.
Man kann beobachten, dass im Laufe der Zeit, so seit Ende der 90er Jahre, sich doch auch so ein bisschen die Kritik an der DDR geändert hat, dass sie plötzlich in einem völlig anderen Bild entsteht und man sich auch plötzlich als DDR-Bürger identifiziert, was zu DDR-Zeiten gar nicht so der Fall war.
Die Härten der Wendezeit, auch soziale Unsicherheit heute, führen dazu, dass die vermeintliche Sicherheit der DDR in den Vordergrund rücke. Der Mangel, die politische Unfreiheit, die Erinnerung daran verblasse hingegen, sagt die Brandenburger Beauftragte zur Aufarbeitung der Folgen der kommunistischen Diktatur. Und das werde dann auch an Kinder und Jugendliche weitergegeben, die die DDR selbst nicht erlebt haben.
Ich beobachte das mit einer gewissen Verwunderung, weil die Zeit in der DDR war ja doch so geprägt, dass viele unheimlich unzufrieden waren mit dem System. Und das hat sich sehr gedreht. Also wenn mir eine Jugendliche sagt, die Anfang der 90er Jahre geboren ist, sie würde lieber in der DDR leben, weil da war es sozial sicher, dann muss man einfach sagen, da fehlt eine ganze Menge Wissen Und das muss man vermitteln und darüber muss man diskutieren und sprechen.
Im Osten wie im Westen, sagt Noke. Es gehe um den Wert demokratischer Freiheiten. Sebastian Borchers ist einer ihrer Bildungsreferenten, der in Schulen versucht, ein komplexeres DDR-Bild zu erarbeiten. 35 Jahre nach der Wende, sagt er, wissen viele Schülerinnen und Schüler allerdings entweder schlicht nichts über die DDR oder sie haben eine stark verzerrte Vorstellung. Ins Positive wie ins Negative.
Das sind halt so viele Mythen, die so rumfliegen. Und diese Mythen, die kursieren natürlich, ob das nur in der Erwachsenenwelt ist oder eben bei Jugendlichen genauso. Und diese Mythen müssen wir uns sozusagen konkret nehmen, angucken und schauen, wie muss es für die Menschen gewesen sein, in dieser Zeit gelebt zu haben und davon betroffen gewesen zu sein. Und dann kommt der Zeitzeuge, die Zeitzeugen berichtet davon zum Beispiel und dann geht die Kinnlade oft runter, so, oh krass, das habe ich nicht gewusst.
Es gehe auch gar nicht nur um Vergangenheit. Wenn Jugendliche beispielsweise leichtfertig von einer Corona-Diktatur sprechen, müsse man schon mal klären, was eine Diktatur eigentlich sei.
Das war Landespolitik-Reporter Martin Adam.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Von Katrin Hampel und Silja Sodke. Rush Hour in Seelenhorst in der Gemeinde Fehr-Berlin, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, bedeutet nicht mal eine Handvoll Autos und zwei Fahrräder auf der Landstraße. An der einzigen Bushaltestelle wartet meistens niemand. Denn Seelenhorst hat genau einen Einwohner. Siegfried Kaiser, 76 Jahre alt, geboren hier, geblieben hier und in seinem Haus direkt an der Bushaltestelle trotzdem nicht einsam.
Na, ich stehe auf und komme raus und sehe an jeder Ecke irgendwas, was ich mache. In Langeweile, was, ich weiß ja noch nicht mal, wie es geschrieben wird. Ja.
Siegfried Kaisers Hof ist bis heute gepflegt wie eh und je. Den gibt es seit den 30er Jahren. Damals bestimmten Tiere, Äcker und Familien leben den Alltag. Heute sind die Felder verpachtet und Landwirtschaft ist Geschichte. Alte Familienfotos erzählen noch immer davon. Sie sind zwar vergilbt, doch die Erinnerungen sind es nicht.
Das ist die Oma, die hier 1933 rauskam mit ihrem Mann, also mein Opa. Und haben die Wirtschaft hier aufgebaut. Die kamen hier gleich von Rathenow, hier quer durch Luch. War ein Bauerngrundstück. Alle Bäume bis auf den Nussbaum habe ich selbst gepflanzt. Nicht? Und dann rechne ich neulich mal zurückrechnen. Die sind dann zum Teil 50 Jahre alt.
Nach der Wende zog es andere Familienmitglieder nach und nach fort. Siegfried Kaiser blieb allein zurück.
Ich rede mit meiner Katze, die gibt keine Widerworte und dann ist gut.
Viel Zeit für Grundsatzdebatten bleibt ohnehin nicht, denn wenn Haus und Hof versorgt sind, wartet schon sein großes Hobby, Modellflugzeuge, eine Leidenschaft aus Kindertagen. In seiner Werkstatt steht eine ganze Flotte für viele Flugstunden, gebaut, repariert und getestet, wird hier fast genauso regelmäßig wie der Rasen gemäht.
Ich wackel hier unten am Hebel und hier oben bewegen sich ein paar Ruder. Das ist ja nur technisch noch kein Meisterwerk, ja. Aber die Faszination, dass das funktioniert, ist da. Und das Adrenalin ist da, weil die Möglichkeit besteht, dass es nicht funktioniert.
Während viele Menschen ihr Glück irgendwo suchen, hat Siegfried Kaiser seines längst gefunden. Zwischen den Bäumen, die er selbst gepflanzt hat. Zwischen Erinnerungen, die geblieben sind, ist das der Ort, der ihm täglich ein Stück Freiheit schenkt.
Ich habe hier jeden Tag Feiertag. Ich habe hier jeden Tag Urlaub. Ich habe die Natur, Licht, Luft und Sonne. Ich habe meine Ruhe. Besuch ist auch erwünscht, aber mit der Option, dass auch wieder geht, ja.
Offiziell gehört Seelenhorst heute zu Königshorst und damit zur Gemeinde Fehr-Berlin. Für Siegfried Kaiser bleibt es trotzdem vor allem eins, sein ganz eigener Ort.
Soweit der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Konrad Spremberg.
Das war der Tag in Berlin und Brandenburg. Kompakt, aktuell, vor Ort. Und wenn Sie gerade so in Podcast-Laune sind, dann machen Sie doch gleich weiter mit diesem Podcast. Mattei fragt. Ein Gast, eine These, jede Menge Fragen. Immer samstags mit einer neuen Folge in der ARD Sounds App.